Liebe Gemeinde, in diesem letzten Lied haben wir in der zweiten Strophe gesungen: Gott gibt uns sein Wort, er zeigt uns sein Gesicht. Und wenn wir Jesus Christus ansehen, dann sehen wir Gott. Und dieses kostbare Wort dürfen wir auch wieder gemeinsam betrachten. Wir lesen und hören auf den Bibeltext aus Lukas 19. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit Gottes Wort. Diesen Bericht hat Lukas erstellt, nachdem er im Nachhinein sorgfältig recherchiert hat und die wichtigsten Aussagen zusammengefasst hat. Für die Bewohner Jerichos waren diese Ereignisse womöglich etwas sonderbar, oder sie haben am Anfang ja nur einen bestimmten Teil dieses Geschehens gesehen. Lasst uns einen Besuch in Jericho um das Jahr 30 nach Christus machen. Ein Augenzeuge berichtet: Neulich ist etwas ganz Eigenartiges bei unserem Nachbarn geschehen. Eigentlich können wir ihn gar nicht ausstehen. Ach ja, sein Name ist Zachäus. Das Problem ist nicht seine Körpergröße. Es fällt zwar schon auf, dass er außergewöhnlich klein ist, aber dafür kann er ja schließlich nichts. Doch stellt euch vor, er als Jude arbeitet für die Römer. Die Römer, dieses machtgierige Volk, unterdrückt uns nun schon länger, als ich lebe. Ja, seit beinahe 100 Jahren sind wir bereits unter römischer Herrschaft. Zusätzlich zu den Steuern, die wir zahlen müssen, werden wir beim Transport unserer Waren an den Zollstationen nochmals zur Kasse gebeten. Wir schuften und sie füllen ihre Taschen. Nun gibt es in unserem Volk einige so übelgesinnte Männer, die sich von den Römern als Zöllner anheuern lassen. Sie fordern das Geld von ihren eigenen Brüdern, um es den Römern zuzuschieben. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, so verlangen sie häufig noch mehr als vorgeschrieben, um damit die eigenen Taschen zu füllen, diese Gauner. Zuerst verraten sie ihr Volk an die Römer, dann bereichern sie sich noch auf Kosten ihrer Volksgenossen, und dann schwelgen sie in ihrem Prunk. Was für Räuber! Kein Wunder, dass die Rabbiner, unsere Lehrer, die Zöllner als unrein erklären. Darum dürfen diese an keinen religiösen Aktivitäten teilnehmen. Ja, sie dürfen nicht einmal den Tempel betreten. Das geschieht ihnen zu Recht. Wisst ihr, unser Nachbar, der Zachäus, ist nicht nur irgendein Zöllner. Nein, nein, er ist der oberste der Zöllner in diesem Gebiet. Der füllt seine Taschen sicher noch an anderen Zollstationen auf. Steht ihr, warum wir Zachäus nicht leiden können? Dann ist da dieser Jesus. In letzter Zeit gibt es viel Aufsehen um diesen Mann. Er verkündet, das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen. Behaupten kann ja das jeder, aber bei ihm ist mehr als nur Gerede. Er soll Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht haben. Sogar die bösen Geister sollen ihm gehorsam sein. Ja, dieser Mann ist schon außergewöhnlich. Manchmal frage ich mich, ob er vielleicht, ja, könnte es sein, dass er der Messias ist, auf den wir bereits seit so langer Zeit warten? Neulich kam dieser Jesus wieder in unsere Stadt. War das ein Spektakel? Von überall her liefen die Leute zusammen, um ihn zu sehen und zu hören. Und natürlich war ich auch dabei. Während Jesus und die Menschenmengen durch die Straßen ziehen, bleibt Jesus plötzlich neben einem Baum stehen. Dann sehe ich ihn zwischen den Ästen auf dem Baum. Zachäus, den unliebsamen Nachbarn. Ha, das geschieht ihm recht, dass er auf einen Baum klettern muss, um Jesus zu sehen. Doch was geschieht dann? Jesus redet mit ihm. Nicht nur das. Ausgerechnet bei diesem Zöllner kehrt er ein. Bei diesem Räuber, der doch so viel Dreck auf dem Gewissen hat. Wenn Jesus wüsste, was für ein Sünder dieser Mann ist, er hätte nicht einen Schritt über dessen Türschwelle gesetzt. Das beste Essen wird es da sicher gegeben haben. Der reiche Zöllner hat ja im Überfluss. Aber was sonst an jenem Abend hinter diesen Wänden da geschehen ist, ist mir rätselhaft. Am nächsten Tag war bei meinem Nachbarn plötzlich vieles anders. Er ging zu den Armen der Stadt, verteilte Essen, Kleider, Hab und Gut. Was ist nur in den Gefahren, fragte ich mich. Will er nun Ansehen gewinnen, er sei ein guter Mensch? Das legt sich sicher bald wieder, dachte ich mir. Doch da habe ich mich getäuscht. Mittlerweile sind mehrere Wochen vergangen. Zachäus scheint tatsächlich ein anderer Mensch geworden zu sein. Seine Großzügigkeit hat nicht mehr abgenommen. Wo ist die Gier geblieben, die er hatte? Ich weiß es nicht. Wie ist aus diesem Dieb so ein Mann geworden? Ich verstehe es nicht. Wie soll man sich das erklären? Soweit die Worte dieses fiktiven Nachbarn des Zachäus. Der Blick dieses Juden sollte zeigen, wie die gesellschaftlichen Erwartungen und politischen Verhältnisse zur damaligen Zeit in Jericho waren. Zöllner gehörten zum letzten Rand der jüdischen Gesellschaft. Ihren schlechten Ruf hatten sie auch nicht ohne Grund. Wiederholt werden in den Evangelien die Außenseiter als Sünder und Zöllner bezeichnet. Doch nun die brennende Frage: Was ist in Zachäus geschehen? Zunächst erfahren wir durch Lukas, dass der Zöllner Jesus sehen wollte. Ob das aus reiner Neugierde oder vielleicht durch eine unbefriedigte Sehnsucht angestoßen war, verrät der Text uns nicht. Klar ist hingegen, Jesus spricht ihn an. Er will zu ihm kommen und Zachäus freut sich darüber. Er nimmt ihn mit Freuden auf. In diesen Dingen ist der Text ganz deutlich. Von dem sicher längeren Gespräch zwischen Zachäus und Jesus an dem Abend hat Lukas die Kernaussagen identifiziert und nur diese in seinen Bericht aufgenommen. Zachäus teilt seine Entscheidung mit, den Armen und Bestohlenen reichlich zu geben bzw. zurückzugeben, sogar das Vierfache. Wir sehen im Text keine Spur davon, dass Zachäus zu so einer Entscheidung aufgefordert worden wäre. Daraufhin antwortet Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Offenbar hat Zachäus an diesem Tag erkannt, dass sein bisheriges Leben ihn von dem wahren Leben entfernt hat. Das erfüllte Leben konnte er nicht mit Geld kaufen. Als er Jesus aufnahm, an diesem Tag, wurden seine Augen geöffnet. Zu Gottes Volk zu gehören, darin besteht der größtmögliche Segen. Der Abstammung nach gehörte Zachäus bereits seit der Geburt dem Gottesvolk an. Er war ja ein leiblicher Nachkomme Abrahams. Doch an diesem Tag fand er den geistlichen Zugang zum Volk Gottes. Und so wurde er zum wahren Sohn Abrahams und dadurch zum Empfänger des göttlichen Segens. Ein Sohn Abrahams war an diesem Tag gefunden worden. Das Klammern am Geld entpuppte sich als Täuschung. Die Lüge, im Reichtum wahres Leben zu finden, wurde durch Jesu Liebe und Wahrheit aufgedeckt, bloßgestellt. Und Jesus ging gerade zu Zachäus, weil er wusste, was für ein sündiger Mann dieser Zöllner war. Zachäus fiel es wie Schuppen von den Augen. Der Klammergriff um das Geld löste sich und wich einer geöffneten, großzügigen Hand. Das war eine Wirkung der erfahrenen Gnade. Ja, das ist Gnade. Sie nimmt den Menschen so an, wie er ist, aber sie lässt ihn nicht so, wie er war. Gnade im Leben eines Menschen bringt Frucht. Bei einigen ist es früher zu erkennen, bei anderen später. Bei Zachäus war das ein sehr schneller Prozess. Es geht dabei aber nicht um Leistung, was man dann als guter Christ dann vollbringt. Es geht um die Frucht der Gnade. Mit dieser Gnade möchte Jesus bei dir und bei mir einkehren, wie damals bei Zachäus. Er drängt sich nicht auf, aber er möchte diese heilsame Gnade bringen. Nimmst du ihn auf? Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Dann darfst du jeden Tag neu in dieser Gnade vorangehen, wie wir es vorhin schon gehört haben, jeden Tag neu. Und solltest du in deinem Lebenshaus vielleicht ein Zimmer haben, das du bisher vor Jesus verschlossen gehalten hast, dann ermutigt die Erfahrung des Zachäus dich, auch dieses Zimmer zu öffnen und Jesus dort hineinzulassen. Seine heilsame Gnade befreit. Es gibt ein bekanntes Lied, das diese heilsame Gnade auf ergreifende Weise beschreibt. Amazing Grace. O Wunder der Barmherzigkeit. Die bewegende Geschichte hinter diesem Lied möchte ich mit euch teilen. Sie weist beachtliche Ähnlichkeiten zur Geschichte des Zachäus auf. Die erstaunliche Karriere des Liedes Amazing Grace beginnt vor rund 250 Jahren. Das Leben des John Newton ist eine Fahrt durch menschliche Höhen und Tiefen. Geboren am 24. Juli 1725 in London, verliert er mit knapp 7 Jahren schon seine Mutter. Als er 11 ist, kommt er zur Seefahrt durch seinen Vater und wird bald darauf von der Royal Navy zwangsweise für ein Kriegsschiff rekrutiert. In Madeira gelingt ihm der Wechsel auf ein Schiff, das Sklavenhandel betreibt. Er kommt nach Westafrika, wo er als Sklavenaufseher arbeitet. Als Newton einige Jahre später in seine Heimat zurückkehrt, gerät er mit seinem Schiff in einen verheerenden Sturm, den er nur wie durch ein Wunder überlebt. Das hat er später als eine Rettung Gottes verstanden und als seine Bekehrung beschrieben. Eine Bekehrung, die an Newtons Einstellung zur Sklaverei zunächst gar nichts änderte. Die Sklaverei hat Newton zunächst nicht einmal als Unrecht empfunden. Er ist sogar Kapitän eines Sklavenschiffes geworden. Newton heiratete seine Jugendliebe Mary Catlett und fährt erneut zur See. Zwischen den Jahren 1750 und 54 transportiert er zahlreiche Sklaven aus Westafrika, die unter katastrophalen Bedingungen auf den Schiffen zusammengepfercht werden. Doch Newton kränkelt. Die Transporte, deren Gestank zeitgenössischen Berichten zufolge auf dem Meer noch in einer Meile Entfernung zu riechen waren, stoßen ihn zunehmend ab. Er wechselt die Arbeit, er wird Hafenmeister. Allmählich, mehr und mehr, wendet er sich der Religion zu. Er studiert die biblischen Sprachen, dann auch Theologie und beschließt, Pfarrer zu werden. 1764, im Alter von 39 Jahren, wird er zunächst als Diakon und dann als Pfarrer der anglikanischen Kirche ordiniert. 9 Jahre später, im Jahr 1773, ist es dann soweit. Newton schreibt den Text von Amazing Grace, in dem er sein Bekehrungserlebnis in Seenot verarbeitet. Einst war ich verloren, aber jetzt wurde ich gefunden. Ich war blind, nun sehe ich. Ursprünglich dienten diese Verse wohl der dichterischen Illustrierung einer seiner Predigten. Dass dieser Text als Lied rund 200 Jahre später um die ganze Welt gehen sollte, dieser Gedanke dürfte ihm fremd gewesen sein. Die heute gebräuchliche Melodie tauchte erstmals in einem englischen Gesangbuch im Jahr 1831 auf. Ihre Herkunft ist nicht sicher geklärt, vermutlich liegen die Wurzeln in den Gesängen der Sklaven. Wir schauen uns den Inhalt dieses Liedtextes an. Es handelt sich hier um den englischen Originaltext, den wir nicht alle Strophen lesen werden, und dann aber um eine eher wörtliche Übersetzung. Die Übersetzung ist etwas holprig, weil es darum ging, möglichst jede Zeile direkt zu übersetzen. Darum ist dieser deutsche Text, den wir gleich sehen, auch nicht singbar. Es gibt deutsche Nachdichtungen, die versuchen, den Gedanken, den Inhalt des englischen Textes ins Deutsche zu übersetzen und so, dass man es auch singen kann. So gibt es unterschiedliche deutsche Nachdichtungen und später wollen wir das Lied dann auch noch singen. Wir schauen uns die erste Strophe an. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Erstaunliche, überwältigende Gnade, wie süß dieser Klang, die einen Schuft wie mich errettet hat. Einst war ich verloren, doch ich wurde gefunden. Ich war blind, nun sehe ich. Nächste Strophe. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Aber diese Gnade hat auch meine Ängste gelöst. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich so weit gebracht hat. Und Gnade wird mich heimleiten. Das heißt, Gnade wird mich auch ans Ziel bringen. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort begründet meine Hoffnung. Er wird mein Schild und mein Teil sein, solange das Leben währt. Ja, wenn Fleisch und Herz versagen und das sterbliche Leben vergeht, werde ich hinter dem Schleier erhalten, ein Leben voller Freude und Frieden. Dann die letzte Strophe. Die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee, die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich hier unten rief, wird ewig mein sein. Das waren die originalen 6 Strophen dieses Gedichts. Dieses Lied hat durch die Zeit auch Veränderungen erfahren. Manchmal sind einige Strophen ausgelassen worden, es sind aber auch neue Strophen hinzugekommen. Aber der originale Text von John Newton umfasste diese 6 Strophen. Nun ja, mehr als 30 Jahre nach dem Ende seiner Karriere als Sklavenkapitän geht Newton noch einen Schritt weiter und bringt im Alter von 63 Jahren eine Schrift heraus mit dem Titel »Gedanken über den Sklavenhandel«. Hier beschreibt Newton die grausige Realität des Sklavenhandels aus eigener Anschauung und er bereut öffentlich, in dieser schmutzigen Geschichte verwickelt gewesen zu sein. Diese Schrift erregt Aufsehen. Eine Neuauflage wird nötig. In William Wilberforce, einem Politiker, findet er einen starken Partner, der sich auch im Parlament für die Abschaffung des Sklavenhandels einsetzt. Rund 20 Jahre später, im Jahr 1807, und das war kurz vor dem Tod Newtons, kommt der Triumph für die britischen Gegner der Sklaverei. England verbietet den Sklavenhandel. Frucht, die von Gnade gewirkt wurde. Das ist Gnade. Ich staune über die Parallelen zwischen dem Leben des Zachäus und des John Newton. Wir dürfen unser eigenes Leben auch dagegen stellen und überlegen, wie sieht es bei uns aus? Beide Männer waren so weit weg von Gott, doch sie wurden von Gottes Gnade gefunden. Beide waren blind für das, was wirklich zählt, und beiden wurde das Sehen neu geschenkt. Gnade befreit, Gnade heilt, Gnade bringt Frucht. Diese Gnade bietet Jesus Christus heute noch allen Menschen an. Die Frage ist, nehmen wir ihn auf? Lasst uns zusammen beten. Jesus Christus, danke für deine überwältigende Gnade. Du bist bei dem Zöllner Zachäus eingekehrt. So willst du auch bei uns einkehren. Deine Gnade befreit, sie heilt, sie verändert Leben. Du siehst, wo wir Dreck im Leben haben. Hilf uns, dich auch in diese Bereiche hineinzulassen. Vergib uns unsere Schuld, heile uns und bringe in unserem Leben auch diese Frucht hervor, die dich verherrlicht und unserem Nächsten dient. Deinem Namen gebührt alle Ehre.